wie sich die Situation in unserem Land darstellt und entwickelt hat. Und dann will ich im zweiten Teil, und das wird wahrscheinlich der umfangreichste werden, eigentlich auf die Probleme einer richtigen Diagnose der Krise und daraus resultierend natürlich auch einer Therapie eingehen, um mich in dem Zusammenhang dann auch kritisch mit der offiziellen Therapie, in Anführungszeichen, unserer Regierung oder der Regierungen seit Anfang der 80er Jahre auseinandersetzen. Was im Allgemeinen noch gar nicht so im Bewusstsein ist, ist nämlich die Tatsache, dass die gegenwärtige Massenarbeitslosigkeit in Deutschland, die spätestens mit ihrem Trend Ende der 70er Jahre einsetzte und bis heute im Trend angehalten hat. Das heißt, wir haben also einen langfristigen Trend zunehmender Arbeitslosigkeit. Wenn man von Massenarbeitslosigkeit sprechen will, bei 500.000, bei 1 Million, bei 1,5 Millionen, lassen wir mal dahingestellt sein, dass wir heute Massenarbeitslosigkeit haben mit offiziell etwa 4,5 Millionen Arbeitslosen, de facto aber sehr viel mehr Arbeitslosigkeit, wenn wir die sogenannte breite Arbeitslosigkeit berechnen. Da sind nämlich alle diejenigen mit drin, die also vorübergehend, ich sage das mal in Anführungszeichen, irgendwo geparkt werden, die also aus der Arbeitslosenstatistik heraus gedrängt wurden, oder auch die arbeitsmarktbedingten Frühverrentungen. Das ist unter bestimmten Umständen ja vielleicht eine sozial sinnvolle Maßnahme, aber das bedeutet, dass hier Arbeitslosigkeit sozusagen aus der Arbeitslosenstatistik rausgenommen. Auch die stille, sogenannte stille Reserve gehört mit zu dieser breiten Arbeitslosigkeit. Das heißt, Personen, die eigentlich gern arbeiten möchten, die sich aber nicht bei den Arbeitsagenturen melden, weil es für sie also keinen Sinn hat und sie auch keine finanziellen Transfers bekommen. Wenn wir diese Ziffer nehmen, dann kommen wir auf ungefähr 7 Millionen fehlende Arbeitsplätze in Deutschland. Das ist zwar prozentual gerechnet noch nicht die Dimension, die in der Weltwirtschaftskrise 1929 folgende Jahre entstanden war, aber in absoluten Zahlen reicht das durchaus in die Größenordnung der damaligen Krise schon hinein. Nun, diese breite Arbeitslosigkeit dauert jetzt seit Anfang der 80er Jahre, also praktisch ein Vierteljahrhundert. Und wenn wir die Arbeitslosenstatistiken Deutschlands betrachten, offizielle Statistiken gibt es erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Aber wenn wir alle, das sind also relativ handfeste Daten, wenn wir die betrachten, dann gab es keine Zeit, in der die Arbeitslosigkeit in dieser Höhe so lange währte, wie das gegenwärtig bereits der Fall ist. Also insofern ist das Ausmaß dieser Dauerarbeitslosigkeit in erheblicher Höhe ein historisches Novum. Und ich denke, dass es unschwer nachzuvollziehen ist, wenn ich sage, dass eigentlich sämtliche Finanzierungsprobleme, über die die öffentlichen Haushalte, die Sozialhaushalte, aber auch Bereiche, die sozusagen halböffentlich sind, sagen wir mal im kirchlichen Bereich, dass alle diese Finanzierungsprobleme eine direkte oder indirekte Folge der Arbeitslosigkeit sind. Man muss sich nämlich vorstellen, dass der Produktionsausfall, der dadurch entsteht, dass also arbeitsfähige Bevölkerung nicht arbeiten darf, nicht arbeiten kann, also auch nicht zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Das ist ein enormer Ausfall und bei vorsichtiger Schätzung, ich gehe jetzt nicht auf die Methode der Schätzung ein, aber bei einer vorsichtigen Schätzung beträgt dieser Produktionsausfall pro Jahr mindestens 250 Milliarden Euro. Das heißt, Wenn wir näherungsweise Vollbeschäftigung hätten, stünden der Volkswirtschaft 250 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Und davon wäre natürlich auch ein erheblicher Teil für den Staat, also über Steuern, beziehungsweise für die Sozialversicherung, über die Sozialabgaben verfügbar. Wir hätten also dann sehr viel mehr zu verteilen und könnten die Finanzlöcher, die sich aufgetan haben, im Laufe der Zeit ohne Schwierigkeit füllen. Und hinzu käme ja noch, dass all jene Ausgaben entfielen, die heute zu einem, wie kärglich auch immer, bemessenen, die aber heute für diesen kärglich bemessenen Mindestunterhalt der Arbeitslosen aufgebracht wird. Das heißt also, das Finanzproblem und alles, was daran dann hinkt, Ausdünnung öffentlicher Vorsorge und Fürsorgeleistungen, eine Verschlechterung in der Infrastruktur, unzureichende Ausstattung im Kinderbetreuungsbereich, in den Schulen und so weiter, bis in die Hochschulen. All das ließe sich also relativ problemlos finanzieren, wenn wir wieder näherungsweise Vollbeschäftigung bekämen. Also ist die zentrale Frage, warum gelingt es nicht, wie das ja bis Anfang der 70er Jahre auf einem sehr viel niedrigeren Niveau der Fall war, hohe oder gar Vollbeschäftigung zu erreichen und damit dann auch den öffentlichen Bedarf weitgehend aus Steuern und Sozialabgaben ohne Probleme zu finanzieren. Nun, es gelingt nicht und es gelingt immer schlechter, weil die Wirtschaftspolitik eigentlich in die falsche Richtung gesteuert hat und das jetzt seit Anfang der 80er Jahre, das heißt also auch schon ein Vierteljahrhundert. Und im Moment lässt sich ja auch nicht absehen, dass sozusagen eine bessere Einsicht Platz greifen würde. Warum hat sie und vor allen Dingen in welcher Richtung hat sie falsch gesteuert? Nun, ein Hauptproblem besteht darin, dass die Wirtschaftspolitik die Nachfrageseite bis heute völlig vernachlässigt, ja sogar diskriminiert. Und umgekehrt, Sie kennen den Ausdruck Angebotspolitik. Über die Angebotspolitik de facto heißt das eine Entlastung der oberen Einkommen, insbesondere der Unternehmenseinkommen. Das sehen wir jetzt wieder an der beschlossenen Steuerreform. Eine Umverteilung von unten nach oben. Ich werde Ihnen dazu auch gleich noch mal ein paar veranschaulichende Daten zeigen. Also eine Umverteilung von unten nach oben, Begünstigung der oberen Einkommen in der Erwartung, das wurde und wird ja auch heute noch gepredigt, in der Erwartung, dass wenn also oben viel Geld da ist, dass das auch investiert wird. Und wenn investiert wird, dann, so wird behauptet, dann gäbe es auch neue Arbeitsplätze. Nun, diese Lehre konnte sich ja in den letzten 25 Jahren durchaus, hätte sich ja bewähren können, wenn sie richtig gewesen wäre. Das Gegenteil ist aber eingetreten. Das heißt, dass die Umverteilung von unten nach oben letzten Endes aus folgenden Gründen die gesamtwirtschaftliche Nachfrage geschwächt hat. Die Investitionen, soweit sie getätigt wurden, konzentrierten sich nicht ausschließlich, aber zum größeren Teil auf Rationalisierungsmaßnahmen. Und Rationalisierungsinvestitionen führen, das ist bekannt, erst einmal zum Arbeitsplatzabbau. Und das lässt sich nur ausgleichen, wenn die Nachfrage und in der Folge der Nachfrage die Produktion so stark wächst, dass trotz der Rationalisierung mehr verkauft werden kann. Das ist aber nicht der Fall, weil eben über diese Umverteilung von unten nach oben die ja in vielen Variationen stattfindet, über die Steuerpolitik, das habe ich genannt, aber auch etwa, indem man Druck auf die Gewerkschaften ausgeübt hat, Lohnzurückhaltung zu üben, die Lohnsteigerungen niedriger zu halten als die Produktivitätssteigerungen, das heißt also die Rationalisierungseffekte, die ohnehin zur Arbeitslosigkeit führen, auch noch voll, oder jedenfalls zum größten Teil, den Unternehmens- bzw. Besitzeinkommens, dem Unternehmens- bzw. Besitzeinkommenssektor zufließen zu lassen. Also eine Aushöhlung der Massenkaufkraft. Und wenn die Massenkaufkraft fehlt, dann ist es nur rational, wenn die Unternehmen keine neuen Fabriken aufbauen, also keine kapazitätserweiternden Investitionen vornehmen, sondern Rationalisierung ins Auge fassen und durchführen. Insofern ist also der Vorwurf an kapitalistisches Unternehmen, ihr rationalisiert ja nur, was soll ein kapitalistisches Unternehmen anderes tun? Wenn das Unternehmen hinreichend Nachfrage fände, dann würden die auch mehr Arbeitsplätze, Kapazitäten und damit auch mehr Arbeitsplätze schaffen. Um das zu verdeutlichen, das Nachfrageproblem, können wir eine oder man kann sogar sagen, die wichtigste vom Volumen, vom Umfang her, wichtigste Konsum, nicht nur Konsum, aber stark konsumbezogene Industrie herausgreifen, nämlich die Automobilindustrie. Wenn wir die weltweite Überkapazität betrachten, bei der Automobilindustrie, dann wird die zurzeit auf etwa 20 Millionen Stück pro Jahr gerechnet. Das heißt, ohne eine zusätzliche Maschine, also ohne irgendeine Kapazitätserweiterung, könnte man, wenn die Nachfrage dafür da wäre, 20 Millionen Autos mehr produzieren pro Jahr. Ob das aus Umweltgründen erwünscht ist, ist ja jetzt eine andere Frage. Ich will nur darauf hinweisen, dass also dieser Bereich, und der ist repräsentativ eigentlich für sämtliche anderen konsumorientierten Industrien, dass dieser Bereich und andere Bereiche bereits heute in erheblichem Maße Überkapazitäten aufweisen, also potenzielle Überproduktion. Und solange das der Fall ist, ist nicht zu erwarten, dass kapazitätserweiternde und damit arbeitsplatzschaffende Investitionen vorgenommen werden. Wenn man aber jetzt von unten nach oben verteilt, das heißt, man reduziert die Massenkaufkraft weiter und gibt das Geld an die Investoren bzw. Besitzeinkommensempfänger in dieser falschen Erwartung, die würden investieren, dann verschlimmert man natürlich diese Situation eines allgemeinen Nachfragemangels. Ich denke, das ist der Hauptgrund, nämlich die Vernachlässigung, und zwar über 25 Jahre jetzt inzwischen, die Vernachlässigung der Nachfrageentwicklung. Und wenn das nicht beseitigt wird, wenn hier nichts verändert wird, dann sind wohl alle Hoffnungen, dass wir also mal aus dem Sumpf wieder rauskommen, illusionär. Nun, die neoliberale Schule behauptet, sagt natürlich das Gegenteil, die sagt, Nachfrage ist gar kein Problem. Man muss nur die Investoren dazu anreizen, über höhere Gewinne, man muss sie nur anreizen, wenn sie halt keine kapazitätserweiternden Investitionen vornehmen, dann sollen sie halt neue Produkte kreieren, also innovativ sein. Und wenn neue Produkte auf den Markt kommen, nun, da wird sich dann auch die Nachfrage finden und dieser Nachfrage würde dann irgendwann auch die kapazitätserweiternde, arbeitsplatzschaffende Investition folgen. Auf dem Papier, im Lehrbuch, kann man natürlich solche Gedankenspiele ziemlich plausibel ausführen. Nur müssen wir uns im Klaren sein, wenn wir die Realität betrachten, Wir haben, das wird an anderer Stelle ja auch immer gern hervorgehoben, wir haben in den letzten 20, 30 Jahren sowas wie eine neue oder dritte industrielle Revolution. Stichwort wäre unter anderem Mikroelektronik, also die breite gehende Schlüsseltechnologie. Und die Mikroelektronik hat ja auch eine Fülle von neuen Produkten, sowohl Konsumgütern als auch im Investitionsbereich, Rationalisierungstechnik, geschaffen. Aber das reicht eben nicht aus. Und man muss auch sehen, dass in vielen Fällen einfach nur ein Substitutionseffekt eintritt. Das heißt, das alte Produkt wird halt durch das neue ersetzt. Nicht? Das war früher mal der Fall. Die Schwarz-Weiß-Fernseher wurden durch Farbfernseher ersetzt. Da gab es mal vorübergehend einen Nachfrageschub, aber es war auf Dauer ja keine zusätzliche Nachfrage, denn die Nachfrage nach den Schwarz-Weiß-Fernsehern entfiel. Also diese Substitutionseffekte führen vorübergehend mal zu einem Nachfrageanstieg, aber das hält nicht auf Dauer an. Die Details der neoliberalen Politik ordnen sich unter eine Generallinie, nämlich privat ist besser als Staat. Das führt dazu, Privatisierung durchzuführen, mit allen üblen Folgen, die wir im In- und Ausland beobachten können. Also die alte Reichsbahn war sicherlich in staatlicher Hand sehr viel zuverlässiger als die privatisierte Bundesbahn, um das mal ein bisschen salopp zu formulieren. Zweitens die Erwartung, dass die gesamten Verhältnisse, ökonomischen, aber auch gesellschaftlichen, am besten über Marktprozesse, also über Konkurrenzprozesse geregelt werden. Ich will an dieser Stelle, das wird zu weit führen, nicht die Frage aufwerfen, ob hier nicht ein völlig falsches Menschenbild, so ein neodarwinistisches Menschenbild, propagiert wird. Ich denke, das ist der Fall. Der Mensch wird also sozusagen als ein Kämpfer, Einzelkämpfer begriffen, der und Gesellschaft ist letzten Endes in dieser Vorstellung sozusagen Kampf aller gegen alle. Und das Gegenbild wäre natürlich eine kooperative, eine solidarische Gesellschaft. Wie gesagt, das ist eine anthropologische Frage. Man muss sie im Auge haben, aber ich kann hier jetzt nicht weiter darauf eingehen. Also, privat ist besser als Staat, sagen die. Und der Markt muss das alles machen. Keine staatlichen Eingriffe, keine Interventionen, keine Regulierungen. Und auf dieser Linie liegt auch die Politik der Globalisierung. Die Globalisierung wird uns immer verkauft von ihren Vertretern als eine Art Sachgesetzlichkeit. Da könnte man nichts gegen machen. Oder wie die Frau Thatcher seinerzeit gesagt hat, es gibt keine Alternative. There is no alternative. Oder als Kurzformel ist das ja populär, Tina-Formel. Das ist Ideologie. Denn die Überliberalisierung, die wir in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen und insbesondere auf den Finanzmärkten heute sehen, die ist eben nicht von alleine entstanden, sondern durch ganz gezielte Politik seit Mitte der 70er Jahre und fortgeführt über die 80er bis in die 90er Jahre hinein. Das ist also sozusagen ein politisches Programm und nicht etwas, was irgendwelchen vom Himmel kommenden sachgesetzlichen Gesetzlichkeiten entspricht. Und deshalb kann man das auch wieder verändern. Das ist eine Machtfrage. Es ist keine Frage sozusagen der ökonomisch-technischen Gängigkeit, sondern es ist eine Machtfrage. So viel mal zu einer groben Skizze unserer gegenwärtigen Situation. Ich hatte gesagt, ich wollte Ihnen wenigstens ein paar Daten zur Verteilungssituation hier in unserem Land mitteilen. Wir haben ja inzwischen eine relativ umfangreiche Berichterstattung, Armuts- und Reichtumsbericht in der Bundesrepublik, vergleichen die Entwicklung der Netto-Lohn- und Gehaltssumme, also sozusagen Arbeitseinkommen, anschaulich gesagt, Netto-Lohn- und Gehaltssumme einerseits und auf der anderen Seite die Netto, das Nettoeinkommen aus Gewinnen und Vermögen. Also Nettogewinn und Vermögenseinkommen. Man könnte sagen sozusagen das Besitzeinkommen. Arbeitseinkommen, Besitzeinkommen. Wenn wir jetzt, und netto deshalb, das sind also die Steuern jeweils. Das ist abgezogen. Und nur das Nettoeinkommen ist wirklich aussagekräftig. Das heißt, das, was der Arbeitnehmer auf dem Konto hat, wenn die Steuern abgezogen sind, wenn die Sozialabgaben sind. Jetzt schauen wir uns mal über einen etwas längeren Zeitraum die jeweiligen Anteile des Arbeitseinkommens, des Gewinnseinkommens, die jeweiligen Anteile an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung, die wir als Bruttoinlandsprodukt bezeichnen. Da ist noch ein bisschen mehr als die Wertschöpfung drin, aber das ist die Bezugsgröße. Also Bruttoinlandsprodukt. Jetzt betrachten wir den prozentualen Anteil, den das Arbeitseinkommen und das Gewinneinkommen an diesem Bruttoinlandsprodukt aufweist. Und da war das 1960 beim Arbeitseinkommen 43,7%. Und das ist kontinuierlich gefallen bis 1990 auf 38,5%, also von 43,7 auf 38,5. Und bis 2004, letztes jetzt verfügbares Datum, bis 2004 auf 36,2%. Also innerhalb dieser 34 Jahre langfristiger Trend, also keine Zacken durch, sondern langfristiger Trend, innerhalb dieser 34 Jahre von 43,7 auf 36,2%. Naja. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es der Anteil der Gewinne konstant geblieben, dann müsste der Staatsanteil gestiegen sein. Das ist aber nicht der Fall. Also ist zu vermuten, dass der Gewinnanteil gestiegen ist und das entspricht der Realität. Der Gewinnanteil ist gestiegen von 19,1% 1960, also ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts, auf 27,8% im Jahre 2004. Also ich mache jetzt den großen Sprung. Und da es sich um eine langfristige Tendenz handelt, macht das deutlich an wenigen Zahlen schon. Ich könnte natürlich jetzt hier Zahlenkolonnen anführen, aber an wenigen Zahlen macht das deutlich, dass diese Kurzformel Umverteilung von unten nach oben natürlich die Sache trifft. Das ist keine Propaganda oder überzogene Kritik, sondern das entspricht dem, was hier seit 25 Jahren oder sogar noch länger stattgefunden hat und leider stattfindet. Und wie gesagt, das wäre ja noch erträglich, dass das nicht sozialgerecht ist, ohnehin klar. Aber es wäre ja noch erträglich, wenn tatsächlich die Versprechungen, die der Neoliberalismus macht, dass nämlich höhere Einkommen der Unternehmen und der Besitzeinkommensempfänger die Wirtschaft prosperieren ließen und Vollbeschäftigung herbeiführen, dann könnte man ja mit Zähneknirschen sagen, naja, gut. Aber nicht mal das ist der Fall. Sondern wir haben die Umverteilung, eine sozial ungerechte Umverteilung und die ist außerdem schädlich für die gesamte Volkswirtschaft. Und es ist ja nicht nur, natürlich sind die Arbeitnehmer, die Arbeitslosen, die Hauptleidtragenden. Aber es gibt auch eine ganze Menge, zumindest kleinere Selbstständige, die immer mehr unter Druck gekommen sind. Als wir vor 20 Jahren durch deutsche Städte gingen, durch Innenstädte, da standen nicht zig Geschäfte leer. Einzelhandelsgeschäfte. Aber jetzt gibt es auch wohlhabende Städte, Frankfurt, Wiesbaden. Die gehen durch die Stadt und die sehen lang anhaltend leerstehende Einzelhandelsgeschäfte. Und irgendwann kommt da mal eine Boutique und dann kann man meistens sagen, im halben Jahr sind die auch wieder mit, die haben Engagement, haben da was reingesteckt, im halben Jahr sind sie auch pleite mit dem hohen Schuldenberg. Also das läuft nicht nur für die breite Arbeitnehmerschaft schief, sondern auch für sehr viel Selbstständige. Und in dem Zusammenhang brauchen auch manche akademischen Selbstständigen, manche Praxen, manche Arztpraxen, die aus ständigen Gründen das nach außen nicht sichtbar werden zu lassen. Aber manche Arztpraxis ist seit Jahr und Tag im Grunde genommen pleite. Wie sieht das aus? Nun, da hat sich irgendein jüngerer Arzt hoch verschuldet, meistens auch durch die Beratung der Banken und mit Verdienst gehend, hoch verschuldet. Und mit dem Abgleiten der Einnahmen, die Ärzte haben früher sicher mal gut verdient, im Durchschnitt, ist heute nicht mehr so. Mit dem Abgleiten der Einnahmen kamen mehr und mehr Praxen eigentlich in die Pleite, das heißt, sie hätten Insolvenz anmelden müssen. Was passiert? Die Bank sagt, naja, Insolvenz heißt, mein Kredit ist voll weg. Also mache ich einen Deal mit dem Arzt. Du kriegst 1500 oder auch 1800 Euro pro Monat und alles Übrige, was die Praxis abwirft, geht an mich, an die Bank. Und dann wird der Arzt Zähne, Knirschen, Zahn immer noch besser als zweite gehen. Und da gibt es eine Menge Praxen, wo das so läuft. Also so eine Art Bankkuratell. Und es wird demnächst noch mehr geben. Das, ich sag das nur, weil diese Fehlentwicklung, die wir haben, betrifft eben heute auch schon in erheblichem Umfang das, was Mittelstand genannt wird. Kurioserweise, jedenfalls bisher, hat sich aber sozusagen die ideologische Orientierung, eine Linksaversion, sagt man, bei Mittelschicht, nach wie vor gehalten. Das heißt, die erkennen gar nicht den gesamtwirtschaftlichen Mechanismus, also, dass über Arbeitslosigkeit die Krankenkassen in Schwierigkeiten kamen und dass dann Einsparungspolitik gemacht wurde und dass deshalb ihre Einnahmen aus den Kassenpatienten jedenfalls nicht mehr reichen, um normale Arztpraxis zu finanzieren. Das wird kaum wahrgenommen, sondern die glauben, ja, die Gewerkschaften sind schuld oder Anspruchsinflation und dann glauben sie auch, was so nach dem ideologischen Strickmuster verbreitet wird. Also die Opfer sind eigentlich die Täter, nicht? Also soziale Hängematte und so weiter. Das heißt, da ist viel Aufklärungsarbeit notwendig, um den Leuten klarzumachen, dass sie im Grunde genommen eine Sichtweise von Ökonomie und Gesellschaft haben, die ihren eigenen Interessen zuwiderläuft. Und das ist typisch für jede Ideologie. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt, nämlich der Diagnose. Ich sagte schon, wir haben, ja, bleibe ich in der medizinischen Metapher, die Krise, die wir haben, können wir ja als eine Krankheit bezeichnen. Und wenn wir die Wirtschaftspolitiker oder die Wirtschaftspolitik als den Arzt betrachten, naja, dann stimmt das auch. Der Arzt hat die Krankheit nicht verursacht. Und die Krise, die wir haben, die Mitte der 70er Jahre weltweit durch einen massiven Einbruch des Wirtschaftswachstums sichtbar wurde, ein Einbruch, der nie in keinem der Länder revidiert worden ist. Diese Krise ist eine Folge der kapitalistischen Mechanismen. Ich werde da noch drauf eingehen, kurz. Aber es ist ein Unterschied, ob ein Arzt eine richtige Diagnose stellt und daraus dann auch die richtigen Schlussfolgerungen in Richtung Therapie zieht, oder ob der Arzt eine Fehldiagnose stellt und dann eben eine falsche Therapie ansetzt. Und bei der falschen Therapie möglicherweise auch noch, je nachdem, Kunstfehler unterlaufen. Dieses Bild macht eigentlich deutlich, was gelaufen ist. Die Ursache der Krise ist nicht durch die Wirtschaftspolitik verursacht worden, sondern die Ursache der Krise ist in bestimmten langfristig im Kapitalismus angelegten Entwicklungen zu sehen. Und die neoliberale Politik, Wirtschaftspolitik, ist im Grunde genommen eine Politik, die also auf einer falschen Diagnose basierend eine falsche Therapie bedeutet, eigentlich dann den Zustand des Kranken verschlimmert und möglicherweise also sozusagen bis zu einer Art Exekutus geführt. Die damalige offizielle Interpretation des Wachstumseinbruchs in den 70er Jahren, das von der Wissenschaft, von der Politik jedenfalls Mehrheit nicht so beschrieben worden. Und das hörte sich für die Öffentlichkeit auch plausibel an. Die offizielle Lesart war erstmal, naja, das ist eine sehr starke konjunkturelle Abkühlung. Sehr stark, weil kurz vorher die OPEC ihren Ölpreis erhöht hat. Das erschien plausibel. Naja, und wenn eine Konjunktur abwärts geht, dann geht die auch wieder hoch. Das ist richtig. Seit 200 Jahren beobachten wir das. Und so wurde erstmal die Hoffnung geschürt, naja, da müssen wir durch, aber demnächst geht's wieder aufwärts. Und es gab nur eine Minderheit, die sagte, das ist ein Irrtum. Was hier passiert ist jetzt, Mitte der 70er Jahre, ist sozusagen eine Art Epochenwandel, Epochenbruch. Da ist die Sondersituation der hohen Wachstumsraten der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die ist vorüber. Und jetzt kommt sowas wie eine Normalisierung der kapitalistischen Entwicklung. Und die Leute, die diese Position vertreten haben, ja, man kann die nochmal in zwei, ganz grob in zwei Lager spalten, nämlich einmal eher marxistisch orientierte Krisentheorie, Theoretiker und zum anderen eher keynesianisch argumentierende. Ich sage das offen, ich würde mich eher als keynesianischen Theoretiker betrachten, was nicht heißt, dass eine Menge der marxischen Analysen meines Erachtens zutreffend sind. Nicht? Also war ja toll, was er so langfristig prognostiziert hat im Hinblick auf Konzentration, Expansion des Kapitals weltweit und so weiter. Die Schwierigkeit, die sich damals stellte, war, dass die konservative Phalanx, also sozusagen die konservative Wirtschaftslehre, also der Neoliberalismus, eigentlich seit langem auf dem Sprung stand, seit den 30er Jahren vorbereitet, eine langfristige Strategie, die haben einen sehr langen Atem, auf dem Sprung stand, in diese Unsicherheitskonstellation hineinzugehen und zu sagen, wir haben das richtige Rezept. Und auf der Gegenseite war eigentlich, da mangelte eigentlich ein vergleichbarer Entwurf, eine vergleichbare Vision. Da war zwar viel Kritik, aber es fehlte auch gerade bei den Gewerkschaften, nicht nur in Deutschland, es fehlte bei den Gewerkschaften eigentlich eine geschlossene theoretische Analyse dessen, was da passiert ist und darauf aufbauend auch eine Handlungskonzeption. Und deshalb war das Geschäft für die Neoliberalen günstig oder sozusagen die Geschäftsatmosphäre. Wenn man die Geschichte des neoliberalen Denkens betrachtet, dann lässt sich feststellen, dass eigentlich seit 1938, da hat in Paris eine berühmte Konferenz stattgefunden, auf der sich sozusagen Neoliberalen aus USA und europäischen Ländern zusammenfanden und sagten, wir müssen eine Langfriststrategie entwickeln. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann auch von dieser Gruppierung angereichert mit weiteren Mitgliedern eine Gesellschaft gegründet, die ist als Mont Pèlerin-Gesellschaft bekannt oder auch nicht bekannt. Und von diesem Kern aus haben sich dann wie sozusagen sternförmig in der ganzen Welt direkt oder indirekt abhängige, formal selbstständige Forschungsinstitutionen, meistens in Form einer Stiftung gebildet. Die sogenannten Think Tanks, wenn man es wörtlich übersetzt, also Denkpanzer, aber sinngemäß sagt man immer Denkfabriken. Also etwa sowas wie auch die Bertelsmann-Stiftung. Und das sind ja keine dummen Leute irgendwie, nicht? Also man abgesehen davon das Kapital oder war immer in der Lage, sich Intelligenz zu kaufen. So, trotzdem wäre diese im Hintergrund teils wissenschaftlich argumentierende Strömung sicherlich nicht in der Lage gewesen, massenwirksam, und das heißt wählerwirksam und damit politikwirksam zu werden, wenn nicht die Multiplikation durch die Massenmedien erfolgt wäre. Und da muss man sich im Klaren sein, dass eben die überwiegende Zahl der Massenmedien privatkapitalistische Unternehmen sind. Die mögen zwar plural in vielen Bereichen sein, aber da, wo es ums Eingemachte geht, nämlich um die Frage Kapital oder Arbeit, da wird eben die Kapitalposition vertreten. Also wenn man liberale Zeitungen, man ist Süddeutsche, die sind unheimlich offen und vielschichtig in der Politik und so, lassen viel zu. Aber wenn man die Wirtschaftsteil anschaut, da ist eine ganz klare neoliberale Linie, ganz hart. Und die Öffentlich-Rechtlichen, die stehen einmal durch die Einschaltquotenkonkurrenz unter Druck, Absenkung, Anpassung, und sie werden natürlich durch die Politik, durch die Rundfunkräte, auch auf bestimmte Linie getrennt. Das heißt, es wird Personal ausgewählt, die einen ins Röpfchen, die anderen ins Töpfchen und so weiter. Und das kann einen ja auch nicht verbunden. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Und deshalb ist natürlich der meinungsbildende Apparat nicht bruchlos, nicht ausschließend. Dagegen stehen bestimmte Verfassungsgrundsätze, soweit sie noch wirksam gehandhabt werden. Aber doch im Großen, in der Mehrheit, ist in der kapitalistischen Gesellschaft auch das Informationssystem, das meinungsbildende System, natürlich dienstbar im Interesse der Machtprominenz. Ich hätte Qualitätsbezeichnungen darstellt, also von der Machtprominenz. Was ist die Gegenposition? Ich sagte, man kann zwei große theoretische Schulen anführen, nämlich die marxistische, verkürzt, und die keynesianische. Und ich denke, dass, also die lassen sich auch integrieren, aber ich will nicht so akademisch das behandeln. Ich möchte Ihnen jetzt einfach, was Neues über Keynes erzählen. Jedenfalls einigen von Ihnen, vermute ich mal. Weil nämlich das Keynesche Gesamtwerk eigenartigerweise, obwohl das sicherlich der oder zumindest einer der herausragendsten Ökonomen des vergangenen Jahrhunderts gewesen ist, der John Maynard Keynes, der ist 1946 gestorben, dass nämlich dieses Keynesche Gesamtwerk eigentlich halbiert worden ist und nur die eine Hälfte ist von der Wissenschaft zeitweilig, inzwischen auch nicht mehr, der Keynes wird kaum noch gelehrt an deutschen Hochschulen. Keynesianer werden weitgehend rausgehalten aus den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten. Also Keynes ist kastriert worden, das Keynesche Werk ist kastriert worden. Das will ich kurz skizzieren, kann ich jetzt nicht in extenso hier vortragen. Aber es ist wichtig genug, um das hier wenigstens mal anzudeuten. Die Keynesche Theorie sagt, eine der Grundannahmen, in hochentwickelten, technisch fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern ist das Problem nicht die Produktionsfähigkeit, die ist da, die entwickelt sich weiter, sondern das Hauptproblem ist, ob diese Produktionsfähigkeit, das Reichtumspotenzial dieser fortgeschrittenen Gesellschaft, ob das auch in Anspruch genommen wird, um gesellschaftlichen Wohlstand für alle zu schaffen. Oder einfacher gesagt, wir haben kein Angebotsproblem in diesen Gesellschaften, sondern das Problem ist ein Nachfrageproblem. Wenn Nachfrage da ist, dann wird dort auch produziert und dann entsteht Arbeit. Also war seine ganze Theorie darauf gerichtet, die Nachfrageseite, die Entwicklung der Nachfrageseite zu analysieren im Zuge der kapitalistischen Hochentwicklung. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Keynes sozusagen nicht die Froschperspektive hatte, also auf die Mikroökonomie, so wichtig die ist, sondern quasi sich auf den Turm stellte und versuchte sozusagen die Gesamtwirtschaft zu überschauen. Und erst sozusagen aus dieser Sichthöhe kann man auch erkennen, dass alle einzelnen Wirtschaften, die einzelnen Unternehmen, die einzelnen Haushalte, der Staat, dass die miteinander verbunden sind und dass da sowas wie ein Kreislauf gibt. Das Problem jetzt, wenn ich von Halbierung spreche, ist, anschaulich zu bleiben, dass eigentlich die Masse der, auch der Keynes-Anhänger, den Turm nicht bis, oder das Haus nicht bis zu dem obersten Stockwerk bestiegen hat, sondern so in der Mitte aus Gründen, auf die ich kurz hinweisen kann. Die glaubten also, in der Mitte ist das zu Ende. Die haben nicht gemerkt, dass es noch weiter hochgeht. Naja, und wenn ich die Landschaft überschaue, dann kann ich umso weiter blicken, je höher ich bin. Wenn ich die höchste Höhe nicht ersteige, dann sehe ich eben nicht so weit. Und das ist das Problem, dass die herrschende, die vorherrschende, ist das vorherrschende Verständnis von Keynes und Keynesianismus, dass das sozusagen eine Landschaft, die jetzt immer sozusagen den Radius, die Entfernung der Landschaft übersetzt in Zeit, das im Grunde genommen nur überblickt wird so ein Zeitraum, der einen Konjunkturzyklus dauert. Also so 5-7 Jahre, nicht weiter. Deshalb wird Keynes auch immer als eigentlich die Theorie der kurzfristigen Analyse. Zwar eine makroökonomische Theorie, ich gehe ja vom Turm runter auf die Fläche der mikroökonomischen Einheiten, aber man überblickt eben nur die Konjunkturzyklus. Und deshalb so die Interpretation oder die unzureichende Interpretation, deshalb sei eben die Keynesische Theorie auch nur geeignet, um Konjunkturpolitik zu machen. Um also die gesetzmäßig im Kapitalismus ablaufenden Aktivitätsschwankungen ein bisschen oder vielleicht auch ganz auszugleichen. Aber mehr sei da nicht drin. Und das ist unzulänglich, das ist unzureichend. Und das will ich Ihnen kurz vortragen. Der Grund, warum das, was ich Ihnen jetzt vortrage, nicht rezipiert worden ist, oder die Gründe, kann man wohl zweifach umreißen. Einmal gab es lange Zeit einen nur unzureichenden Zugang eigentlich zu den einschlägigen Schriften. Das mag keine Entschuldigung sein, aber das ist eine Erklärung. Also etwa in den 50er, auch noch im 60er Jahr, finden wir bei überzeugten Keynesianern, hier im deutschen Sprachraum, in anderen Ländern ist das ähnlich, bei überzeugten Keynesianern eigentlich die Vorstellung, naja, der Keynes, das ist schon gut für Konjunkturpolitik, aber da mehr hat er auch nicht gesagt. Er hatte den langen Zeitraum hat er nicht gekriegt. Das ist falsch. Und zum anderen natürlich auch generell eine zunehmende Verdrängung des Keynesianismus nach Mitte, Ende der 70er Jahre, parallel zu dem Aufstieg des Neoliberalismus. Und deshalb dachte ich ja schon, wird heute an den deutschen Hochschulen mehr und mehr die Keynesche Lehre, auch diese kurzfristige Lehre, völlig eliminiert. Davon hört man kaum noch was. Die lernen nur noch Mikroökonomie, waren nur liberal. So, steigen wir jetzt mal auf den Turm oder das Gebäude bis in die obersten Stockwerke. Dann haben wir einen sehr viel längeren zeitlichen Horizont. Und dieser lange zeitliche Horizont, der führt dann aus der Keynesischen Theorie zu der Konsequenz, dass auf hohem Einkommensniveau, bei steigendem Einkommensniveau, die Wachstumsraten eigentlich gesetzmäßig abnehmen müssten. Warum? Erstens mal gibt es sowas wie eine relative Sättigung. Das ist eine alte Entdeckung der Ökonomen aus dem 19. Jahrhundert oder sogar schon aus dem 18. Jahrhundert. Also man kann über ein bestimmtes, der Magen hat eine begrenzte Fassungskraft, man kann also über ein bestimmtes Volumen keine Nahrungsmittel konsumieren, aber es gilt dieses Sättigungsgesetz auch für eine ganze Reihe weiterer Produkte. Die einzige Gütergruppe, und die ist gewachsen, die einzige Gütergruppe, bei der dieses Sättigungsgesetz nicht wirksam wird, das sind Prestige- oder Demonstrationsgüter. Weil nämlich Prestige- und Demonstrationsgüter, wenn alle die haben, die Prestige- und Demonstrationseigenschaft verlieren, also versuchen sie noch höher zu steigen. Und wenn wir heute die Reklame mal anschauen, dann wird ja auch nicht mehr für Gebrauch, in der Regel nicht mehr für Gebrauchswert Reklame gemacht. Dafür brauchen wir dann besondere Institutionen. Die Stiftung Warentest, die auch Gebrauchswertaspekte in Test. Sondern in der Reklame stehen alle möglichen Prestige- und Demonstrationsappelle. Und das zeigt, dass über diesen Weg versucht wird, die Güter zu verkaufen. Also, wir haben sowas wie eine Absättigung. Und es ist ja auch nachvollziehbar. Nicht nach dem Krieg war alles ausgebombt, da braucht man weiße Ware, braune Ware, Möbel und dann wurde gereist und so weiter. Aber auch das wird heute noch konsumiert, aber nicht mehr in den Wachstumsraten. Das eine. Das zweite ist, der Mensch ist in der Regel, wenn er nicht neurotisiert wird oder deformiert wird in seinen Verhaltensweisen, ist er ja auch darauf bedacht, für die Zukunft vorzusorgen. Mehr oder weniger. Nun, wie sorgt man für die Zukunft vor? Durch Sparen, Vermögensbildung. Sparen bedeutet aber erst einmal Nachfrageausfall. Ich verdiene mal den 2000 Euro netto, spare davon 10%, 200 Euro, die sind erst einmal keine Nachfrage. Die Volkswirtschaft ist also darauf angewiesen, dass irgendwo ein Kreditnehmer diese 200 Euro in Form von Kredit aufnimmt und ausgibt. Solange wir eine wachsende Wirtschaft haben, waren das die Unternehmen, die nämlich über Kredite ihre Investitionen finanzieren. Das brauchen die inzwischen nicht mehr. Großunternehmen finanzieren sich aus ihren Gewinnen, aus ihren Erträgen. Und es bleibt noch was übrig. Die sparen noch was. Na, überlegen sie, was kann ich damit machen? Na ja, dann kaufen sie andere Unternehmen auf und spekulieren. Aber man könnte sagen, das Sparverhalten entspricht einem ganz normalen, natürlichen Vorsorgebedürfnis. Man muss sich mal Folgendes klar machen. An sich ist das Sparen oder das Sparen befriedigt ein originäres Bedürfnis. Nämlich für die Zukunft vorzusorgen. Und insofern konkurriert eigentlich dieses Vorsorgebedürfnis mit dem gegenwärtigen Konsumbedürfnis. Und wenn dieses Konsumbedürfnis immer besser befriedigt worden ist, dann nimmt eben die Intensität, relativ gesehen, die Intensität des Vorsorgebedürfnisses zu. Und dann spart man. Und dafür braucht man an sich auch gar keinen Anreiz in Form eines Zinses. Die Leute sparen auch ohne Zins. Vielleicht ein bisschen weniger. Aber sie sparen ohne Zins. Das kann man auch empirisch vielfach nachweisen. Sodass wir von zwei Seiten her eine Art Abschwächung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage haben. Einmal durch den Wohlstand, relative Sättigung, und zum anderen die zunehmende Ersparnisbildung, die aber nun gerade, weil der Konsum nicht mehr so dynamisch verläuft, diese zunehmende Ersparnis nicht mehr kontinuierlich absorbiert wird durch produktive Investitionen. Genau das ist eingetreten. So, das als erstmal als eine kurze Skizze dessen, was so abläuft. Und nun war der Keynes aufgrund seiner theoretischen Überlegung in der Lage, während des Zweiten Weltkriegs, und das ist völlig unbekannt geblieben, war der Keynes in der Lage, während des Zweiten Weltkriegs auf Bitten der englischen Regierung sich über die voraussichtliche Entwicklung der Beschäftigung, Wirtschaftswachstums nach Ende des Krieges Gedanken zu machen. Und er hat im Mai 1943, es gibt verschiedene Schriften, wo dieser Gedanke auftaucht, aber da ist es am präzisesten, er hat im Mai 1943 unter dem Titel "Das langfristige Problem der Vollbeschäftigung" folgende Prognose für die Nachkriegszeit gegeben. Mai 43, mitten im Zweiten Weltkrieg. Nach Kriegsende werden drei Phasen eintreten. Also, das ist dann so für die nächste ein, zwei Generationen. Es werden drei Phasen eintreten. Die erste Phase ist gekennzeichnet durch Nachholbedarf, Umstellung auf die Friedenswirtschaft, Wiederaufbau, zivile Investitionstätigkeit, Nutzung der während des Krieges und auch in der Vorkriegszeit, der Wirtschaftskrise, angelaufenen technologischen Neuerungen, die werden jetzt genutzt für den zivilen Konsum. Und wir werden in dieser Phase eine enorme Nachfragesteigerung haben, die inflationär wirkt. Das Hauptproblem der Wirtschaftspolitik wird also in dieser ersten Phase sein, die Inflation zu bekämpfen, was man unter anderem dadurch tun muss, kann, indem man das Sparen fördert und den Konsum dämpft. Aber der Vorteil dieser Phase ist, dass mit diesem starken Wachstum auch relativ schnell wieder die Vollbeschäftigung erreicht wird. Nun, diese Phase haben wir ja erlebt. Und dann kommt eine zweite Phase. Die zweite Phase, da ist der Bedarf, Nachholbedarf nicht mehr so dringend. Wiederaufbau ist weitgehend geleistet. Aber der Konsum und damit die vom Konsum induzierten Investitionen sind noch kräftig genug, um das erreichte hohe Beschäftigungsniveau einigermaßen stabil zu halten. Es gibt zwar jetzt schon konjunkturelle Schwankungen, also wir hatten etwa die erste schwere Rezession, wir aus heutiger Sicht ist fast lächerlich, 1967-68, die damalige Arbeitslosigkeit, die also die Öffentlichkeit, die Politik enorm erregte, die lag in Größenordnungen von 500.000. Wir haben heute fast das Zehnfache. Beziehungsweise bei der Arbeitslosigkeit das 14-fache. Also, hohes Beschäftigungsniveau, aber noch keine gravierenden Probleme mit der Wachstumsabschwächung und generell mit der Stabilisierung bei konjunkturellen Schwankungen. Und dann kommt die dritte Phase. Und in der dritten Phase schlägt also voll durch, was ich Ihnen referiert habe. Es gibt mehr und mehr Märkte, auf denen sich diese Sättigung abzeichnet. Das heißt, dass das Wachstum auf diesen Märkten geringer ist als der durch Rationalisierung hervorgebrachte Produktivitätsfortschritt. Also wenn die Produktivität in der Automobilindustrie mit 3% pro Jahr wächst und die Nachfrage wächst nur mit 1% oder 2%, habe ich eine Differenz. Und diese Differenz führt zum Abbau von Arbeitsplätzen. Und wenn das jetzt auf mehr und mehr Märkten eintritt, naja, dann hat eigentlich, um das jetzt positiv zu wenden, dann hat doch eigentlich der technische Fortschritt und die Ökonomie genau das erreicht, wofür sich die Menschen seit Jahrtausenden abrackerten, nämlich eine weitgehende Befriedigung der wichtigen Konsumbedürfnisse. Also eigentlich positiv. Und so hat es der Keynes an sich auch gesehen. Aber die Rechnung muss man natürlich mit dem kapitalistischen Wirten machen. Und der macht keine so schöne freundliche Rechnung auf, sondern der setzt dieses Produktionspotenzial, dieses Reichtumspotenzial eben nicht in allgemeinen Wohlstand, einen Wohlstand für alle um, sondern entsprechend seiner Ausbeutungsstruktur führt das dazu, dass sozusagen die Gesellschaft immer stärker gespalten wird. So viel also erstmal zu der Prognose. Man muss sich mal klar machen, in einer Zeit mitten im Zweiten Weltkrieg, also da konnte auch der intelligenteste Zeitgenosse, der mit solchen Theorien eben nicht auskannte, der konnte sich vorstellen, dass da mal irgendwann eine Situation eintritt, wo die Leute auf ein einem so hohen Konsumniveau eben der Sättigung ein. Relativ. Und das war dem Keynes seine Vorstellung. Und diese Drei-Phasen-Prognose, die ist ja im Wesentlichen eingetreten. So, nun hat er aber auch ein Rezept gleich mitgeliefert. Mai 1943. Das Rezept umfasst, grob gesagt, drei Handlungsrichtungen. Die erste Handlungsrichtung, statt Umverteilung von unten nach oben, die an sich im Kapitalismus angelegt ist und die durch sozialstaatliche, wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen plus starken Gewerkschaften verändert werden muss. Diese Umverteilung von unten nach oben muss ins Gegenteil verkehrt werden. Wir müssen Umverteilung von oben nach unten haben. Sprich, also eine gewisse, nicht völlige Gleichmacherei, aber eine gewisse Nivellierung. Wenn man das sagt, heißt das immer, ihr wollt gleich machen und ihr berücksichtigt nicht die notwendigen Leistungsanreize und dass ja die Menschen verschieden sind und so weiter. Das wäre ja Unsinn. Aber man kann ja doch mal die Frage stellen, ob sozusagen das Mindesteinkommen eines Arbeitnehmers zum Höchsteinkommen 1 zu 10 oder 1 zu 20 aussehen soll oder vielleicht auch 1 zu 25 oder ob das 1 zu 200 oder 1 zu 300 sein muss oder noch mehr. Nicht diese Frage muss man doch mal stellen, ohne dann das als Neiddiskussion zu verstehen. So, also eine Nivellierung. Und die hat zwei Gründungen. Eine sozialethische, nämlich reiche Gesellschaft sollte eigentlich auch eine relativ sozial gerechte Verteilung anstreben. Punkt 1. Aber das Zweite, das war jetzt für Keynes an sich das Wichtigere in dem Zusammenhang. Durch diese gleichmäßigere Einkommensverteilung wird nämlich die noch vorhandene, sinnvolle Konsumnachfrage oder Konsumbedarf, der wird auch Nachfrage wird sein. Das heißt also, dass dadurch durch die Nachfrage dann auch nach Gütern auch die abgeleitete Nachfrage nach Arbeit und damit Arbeitsplätzen. Zweitens, eine Umschichtung aus dem privaten in den öffentlichen Bereich. Das ist eben wichtiger und vor allem auch notwendiger, eine anständige Bildung und Ausbildung in einer Gesellschaft, und das kostet auch Geld, zu finanzieren, als aus Größenwahn Mentalität heraus einen völlig überdeton mit sehr viel Kapitaleinsatz. Ich meine, also das Luxusmodell unter Fiesch von VW ins Leben gesetzt. Also ich will nur sagen, die Verteilung zum privaten Sektor und öffentlichen Sektor müssen der historischen Situation der gesellschaftlichen Entwicklung gemäß vollziehen. Was der Galbraith in den 60er Jahren schon gesagt hat oder kritisch gesagt hat, auf Amerika bezogen, dort gibt es eben einen privaten Reichtum bei öffentlicher Armut. Das muss umgekehrt werden. Und das entspricht nebenbei gesagt auch einer Forderung des alten deutschen Finanzwissenschaftlers aus dem 19. Jahrhundert, eher ein Konservativer, Adolf Wagner, der sagte, sprich eben vom Wagnerschen Gesetz, der Staat, moderne Staat, hat eben nicht nur die Aufgabe, Recht, Sicherheit und traditionellen Zwecke, also Recht und Machtzwecke zu verfolgen, sondern er hat im wachsenden Maße Wohlfahrts- und Kulturzwecke zu verfolgen. Und dafür braucht er Geld. Und diese Wohlfahrts- und Kulturzwecke der Gesellschaft, die sind eben wichtiger als Luxuskonsum. Und deshalb plädierte er für eine tendenzielle Ausweitung des Staatsanteils. Also das, was der Staat, was die Gesellschaft auf Dauer braucht, auch auf Dauer finanzieren aus Steuern, nicht aus Kredit. Und der dritte Punkt, Mai 1943. Er sagt, auf Dauer werden auch diese Maßnahmen nicht so viel Wachstum erzeugen, dass damit Vollbeschäftigung erreicht wird. Wenn wir den technischen Fortschritt weiterlaufen lassen, sagen wir mal mit 2 oder 3% Produktivitätssteigerung pro Jahr, und wir haben 2% Wachstum, dann fehlt 1% mindestens um den gegebenen Beschäftigungsstand aufrechtzuerhalten. Was tun? Naja, Arbeitszeit verkürzt. Arbeitszeit verkürzt. So, das heißt, wir sind erstens mal bei Keynes, ist erstens mal eine Langfristprognose auf theoretischer Basis geleistet worden, die sich durch die Realität in erstaunlichem Maße bestätigt hat. Und das ist wissenschaftstheoretisch gesehen auch zugleich sozusagen ein Gütesiegel für diese Theorie. Und es gibt keine andere Theorie, Wirtschaftstheorie, und schon gar nicht die irgend aus einer neoliberalen Gedankenschmiede, die so langfristige Prognosen, die dann auch sehr gut bestätigt wurden, aufstellen konnten. Und zweitens, den Entwurf eines Handlungskonzepts mit drei Handlungsrichtungen. So,